The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 25. Juli.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries.
I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Tariff!
Donald Trump hält weiterhin fest an seinem liebsten Instrument in Sachen Außenpolitik, am Strafzoll. Mit Japan gibt es einen Deal. Anstatt der angedrohten 25% auf Japan-Importe sind es jetzt nur 15. Dafür soll Japan 550 Milliarden Dollar in den USA investieren. Tokio hat sich außerdem bereit erklärt, unter anderem 100 Boeing-Flugzeuge zu kaufen, mehr Aufträge an amerikanische Rüstungsfirmen zu vergeben und mehr Reis aus den USA zu kaufen. Trump scheint zufrieden zu sein. Japan auch. Gibt es auch so ein Happy End zwischen der EU und dem Weißen Haus?
European Union, they're very tough.
Schließlich sieht Trump in Europa einen Kontinent, der die USA abzieht.
They rip us off.
They rip us off.
It's so pathetic.
Jetzt wird es ernst. Der Zoll-Countdown läuft. Zum 1. August will Donald Trump 30% Zölle erheben auf EU-Importe. Im Studio ist jetzt mein Kollege Jonathan Parkroff aus unserem Politikteam. Guten Morgen, Jonathan.
Guten Morgen, Chelsea.
Jonathan, du hast recherchiert, dass sich die EU auf im Prinzip zwei Szenarien einstellt, was die Zölle angeht. Wie sehen diese Szenarien aus?
Genau. Szenario 1, man einigt sich doch noch auf einen Deal. Das hat oberste Priorität, sagt der Sprecher der EU-Kommission Olaf Gill, zum Beispiel gestern in Brüssel. Der EU schwebt dabei wohl ein ähnliches Abkommen vor wie das zwischen den USA und Japan, also ein Basiszoll von 15%. Und dann gibt es noch Szenario 2, dann würde man ein eigenes verschärftes Zollregime für US-Produkte einführen. Dafür wurde gestern eine Liste mit Produkten beschlossen, die man dann mit Zöllen belegen würde, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Insgesamt betrifft das Importe von 93 Milliarden Euro, darunter zum Beispiel Flugzeugteile, Whisky, aber auch Agrarprodukte wie zum Beispiel Sojabohnen. Ein Teil der Liste hatte die EU schon im April verabschiedet, aber in der Hoffnung auf einen Deal bisher pausiert.
Aber es gibt auch Kritik an der Idee von Gegenzöllen. Das würde in besonderer Weise auch die deutsche Wirtschaft treffen. Was genau würde das bedeuten für die deutsche Wirtschaft?
Ja, auch deutsche Unternehmen würden darunter leiden, denn auch Autos stehen zum Beispiel auf der Liste. Das hat Hildegard Müller vom Verband der Automobilindustrie uns gegenüber kritisiert. Denn 2/3 der Importe aus den USA in die EU sind deutsche Automarken. Darunter zum Beispiel der in South Carolina hergestellte BMW X3, den auch Kanzler Friedrich Merz fährt. Das hatte er auch bei seinem Besuch in Washington gegenüber Trump erwähnt, um ihn von den Vorteilen des gegenseitigen Handels zu überzeugen. In den nächsten Tagen wird das dann alles entschieden.
Dann vielen Dank, Jonathan, für deine Recherche, für diese Hintergründe und wir bleiben dran, ne?
Genau.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. SPD-Fraktionsvize Sonja Eichwede gibt sich kämpferisch in der Causa Frauke Brosius-Gersdorf. Im Interview mit Carina Mössbauer glaubt sie an ein Einlenken des Koalitionspartners.
Die Unionsfraktion ist, so wie ich sie kenne, auch wenn wir teilweise unterschiedliche Positionen vertreten, in sich vernünftig.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat neue Zahlen von Intel. Wir feiern ein Hardrock-Album, das seit 45 Jahren Kult ist. Und wir sagen Rest in Peace, Hulk Hogan.
Bleiben Sie dabei, dass Sie die Wahl dieser Kandidatin Ihren Abgeordneten empfehlen?
Ich habe gerade gesagt, Herr Preis, wiederhole es jetzt zum dritten Mal. Wir werden darüber in Ruhe mit der SPD sprechen. Und ich werde keine weiteren Ankündigungen, Sie können es 4, 5 und 6 Mal versuchen, ich werde hier keine weiteren Ankündigungen machen.
Noch immer kehrt keine Ruhe in die Diskussion um die Verfassungsrichterwahl ein, die am 11. Juli gescheitert war. Spätestens nach der Sommerpause muss eine Lösung da sein, auch wenn Friedrich Merz, wie gerade gehört, beim ARD-Sommerinterview am Tag nach der geplatzten Wahl schon hörbar genervt war. In der Union lehnen viele die SPD-Kandidatin Professor Frauke Brosius-Gersdorf weiter ab. Die SPD hält an ihr fest. Insgesamt gibt es aber 3 neue Verfassungsrichterposten zu besetzen. Neben Frauke Brosius-Gersdorf sollten auch eine weitere SPD-Kandidatin, die Staatsrechtlerin Ann-Kathrin Kaufhold und der Unionskandidat Günther Spinner am 11. Juli an das Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Der CDU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann schlägt vor, das gesamte Trio zu überdenken. Der dpa sagt er, Zitat, ein solches Personalpaket kann aus komplett neuen Namen bestehen, muss aber nicht. Zitat Ende. Sonja Eichwede von der SPD hat einen anderen Plan. Eichwede, die erst seit 2021 im Bundestag sitzt, ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Sie ist Selbstrichterin von Beruf und ist überzeugt, die Union wird nach der Sommerpause für die SPD-Kandidatin stimmen. Wie sie zu dieser Schlussfolgerung kommt, darüber hat sie mit unserer Chefreporterin Politik Carina Mössbauer in unserem Pioneer Hauptstadt Podcast gesprochen. Das hören Sie jetzt.
Guten Morgen, Frau Eichwede.
Guten Morgen.
Ja, ich würde gerne anfangen mit Ihrer, kann man doch sagen, Raketenkarriere im Bundestag. Sie sind ja erst 2021 in den Bundestag gewählt worden, wurden dann direkt rechtspolitische Sprecherin und sind seit dieser Legislaturperiode sogar schon stellvertretende Fraktionschefin. Da kann man sagen, manche haben so 2 bis 3 Legislaturperioden Zeit, um sich irgendwie vorzubereiten auf so eine Aufgabe. Bei Ihnen lief das alles wirklich im Schnelldurchlauf. Gibt es da manchmal Momente eigentlich, wo Sie so denken, boah, das fühlt sich schon ein bisschen nach Kaltstart an?
Es ist in jedem Fall eine Ehre, gleich diese großen Aufgaben bekommen zu haben, sowohl in der letzten Legislaturperiode als auch in dieser Legislaturperiode. Und ja, es gibt Situationen, wo ich ganz, ganz unbefangen auf Kolleginnen und Kollegen zugehe, die schon länger im Bundestag dabei sind, um eben auch Perspektiven einzuholen von denjenigen, die schon mehr Erfahrung in bestimmten Ämtern gesammelt haben. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo andere Kolleginnen und Kollegen auf mich oder andere, die noch neuer dabei sind, dazukommen, um eben wiederum unsere Perspektive zu kriegen. Von daher ist es ein guter Austausch, aber es ist natürlich viel auch Learning by Doing. Ich glaube aber, dass die Politik und der Bundestag das auch braucht, immer wieder wirklich einen Austausch zu haben mit Leuten, die neu reinkommen, die mit neuen Ideen reinkommen und ebenso auch unser Land verändern wollen.
Sie sind ja vom Beruf Richterin. Das wäre dann auch der Cliffhanger zu unserem nächsten Thema. Uns beschäftigt ja immer noch die Richterwahl. Sie sind außerdem ja als stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch genau für diesen Bereich zuständig, die Rechtspolitik. Frauke Brosius-Gersdorf vertritt ja insbesondere so in der Sozialpolitik teilweise auch sehr konservative Positionen, zum Beispiel beim Bürgergeld oder bei der Rente. Deswegen würde mich zunächst mal interessieren, ob es eigentlich in internen Runden bei der SPD da auch mal Debatten gab, ob sie denn eigentlich in den eigenen Reihen vermittelbar sei.
Was für uns die ganze Zeit ganz vorne stand und weiterhin steht, ist, dass sie eine herausragende Staatsrechtslehrerin ist und Wissenschaftlerin ist. Uns ist es nicht zwingend wichtig, dass auch die Richterinnen und Richter, die wir vorschlagen, jede SPD-Position vertragen. Das sind ja manchmal Positionen, über die wir auch in Teilen selber ringen. Uns ist es insbesondere wichtig, dass das Wertekonzept, aber die wissenschaftliche Arbeit oder die juristische Arbeit herausragend ist und damit eine neue Perspektive an das Gericht kommt. Das ist bei Frau Professor Brosius-Gersdorf der Fall. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, sie zu nominieren.
Dann kommen wir mal zum Status quo, der ja sehr verfahren ist, kann man sagen. Bei der Union sieht es nicht danach aus, als würde die Fraktionsspitze es schaffen, da eine Mehrheit herzustellen. Zuletzt gab es eben so knapp 70 Abweichler, hieß es. Die SPD hält bislang an der Kandidatin fest. Wie kommt die Koalition aus dieser Sackgasse heraus, wenn beide Seiten jetzt bei ihren Positionen bleiben?
Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, muss die Union sich da intern ordnen, Gespräche führen. Und es gibt ja auch das Angebot, dass Frau Professor Brosius-Gersdorf sich eben mit der Unionsfraktion austauscht, um vielleicht noch bestehende Fragen oder auch Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Und wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass die Diskussion eine andere geworden ist, dass die Positionen und Schriften, die erstellt worden sind, sehr viel differenzierter sind, als das zunächst ja auch von einer wirklich rechten Hetzkampagne dargestellt worden ist. Auch andere Wissenschaftlerinnen haben das bestätigt, die schon lange mit ihr zusammengearbeitet haben. Von daher glaube ich, dass wir hier auch in der Koalition zueinander kommen, und ich gehe davon aus, dass die Unionsspitze das auch hinkriegt, die Reihen intern zu ordnen und vor allem, dass man eben den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern vertraut, die sich ja intensiv auch mit ihr auseinandergesetzt haben, Dinge von ihr gelesen haben. Da kann man innerhalb der Fraktion sicherlich noch einiges bewegen.
Aber Frau Eichwede, da nochmal nachgefragt, weil die Fraktionsspitze hat ja sich selbst schon zu ihren Fehlern bekannt, dass man die Situation falsch eingeschätzt hat. Und es gab ja gerade im Vorfeld dieses Freitags ganz viele Einzelgespräche, wo man genau das versucht hat, auf die Abweichler zuzugehen, ihnen eben mit den sachlichen Argumenten zu sagen, warum man sich ja auch als Fraktionsspitze für die Wahl ausgesprochen hat, warum diese Kandidatin wählbar ist. Dennoch gab es an diesem Tag mindestens, so heißt es, 70 Abweichler, also zu viel. Wenn die Unionsfraktionsspitze es jetzt nicht schafft, über den Sommer diese Abweichler zu bekehren, was würde die SPD dann machen? Wie geht die SPD damit um? Würde man dann in eine Wahl gehen, deren Ausgang unklar ist?
Ich gehe davon aus, dass die Unionsspitze das tatsächlich schafft, und ich glaube nicht, dass das hier um ein Bekehren handelt. Es gibt ja gute Gründe, warum sich die Unionsspitze und insbesondere eben die Fachpolitiker auch dafür entschieden haben, sie mitzuwählen und sie mitzunominieren. Und ich glaube, dass hier viele Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden müssen, abgesehen davon, dass ja an dem Freitagmorgen ausschlaggebendes Moment Plagiatsvorwürfe gewesen sind, die inzwischen nicht mehr in der Welt sind. Von daher war, bis bevor das bekannt worden ist, stand ja auch die Mehrheit.
Nee, das ist nicht richtig. Das haben die eigenen Unionsabgeordneten, hatten das kritisiert, dass das sozusagen dann als Hauptargument ins Feld geführt wird, weil die gesagt haben, wir bringen ganz andere Argumente, nämlich eben ihre Positionierung, Liberalisierung des Abtreibungsrechts etc. Also das hat schon intern für Kritik auch gesorgt, dass die angeblichen Plagiatsvorwürfe, die widerlegt sind, dass die so vorgeführt wurden. Also und der Widerstand, der war über die Woche gewachsen und zeichnete sich dann eben ganz deutlich an dem Morgen des Freitags ab.
Bei einigen Abgeordneten der Union hat man das so vernommen, war das sicherlich der Fall. Aber jedenfalls, soweit ich weiß und ich die Gespräche geführt habe, nicht bei der Gänze der Fraktion. Und abgesehen davon haben wir heute auch eine ganz, ganz andere Informationslage, auch für die Unionsfraktion, als wir sie an dem Freitag hatten, gerade hinsichtlich der Punkte, die Sie angesprochen haben, bei denen ich auch sagen muss, die verfassungsrechtlich gar nicht so eine große Rolle spielen. Also dafür, wofür das Verfassungsgericht am Ende zuständig ist, nämlich die Grenzen und die Notwendigkeiten eben der Verfassung in bestimmten Fällen auszulegen und auszuurteilen, was ja auch immer in Senatsentscheidungen gemacht wird. Wir können nicht nach Verfassungsrichterinnen und Richtern suchen, die zu 100% unser aller Meinung entsprechen, weil das bei keiner Person der Fall wäre. Das wäre nicht mal in den eigenen Parteien der Fall. Das ist definitiv nicht der Fall, wenn man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag gewinnen will. Wir wollen im Bundesverfassungsgericht, und so war es auch immer, Menschen haben, die unterschiedliche Perspektiven haben, aus der Richterschaft, aus der Wissenschaft, teilweise vielleicht auch aus dem politischen Raum. Die Union hat häufiger Personen aus dem politischen Raum vorgeschlagen, die wir auch mitgewählt haben, die eindeutig politische Positionen vorher betreten und bezogen haben, sehr viel mehr, als es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Und wenn die katholische Kirche sich mit Frau Professor Brosius-Gersdorf auseinandersetzt und mit ihr telefoniert, steht es, glaube ich, auch der Unionsfraktion ganz gut zu Gesicht, mindestens auch das zu machen und etwas darüber nachzudenken, ob hier über die Stränge geschlagen worden ist und ob man sich hier instrumentalisieren hat lassen von rechts.
Das heißt, abschließend nochmal nachgefragt, Sie setzen da auf die Unionsfraktionsspitze, dass die es schafft, die eigenen Leute zu überzeugen. in der Mehrheit eben. Würden Sie sagen, dass es eine Bedingung ist, dass die Unionsfraktion auch Frauke Brosius-Gersdorf einmal persönlich kennenlernt, also sie einlädt? Wäre das ein Minimum, was Sie erwarten?
Es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot und am Ende setze ich auf die Vernunft quasi in einer aufgeklärten Gesellschaft. Und die Unionsfraktion ist so, wie ich sie kenne, auch wenn wir teilweise unterschiedliche Positionen vertreten, aber sonst auch gut zusammenarbeiten können, auch in sich vernünftig.
Sollte Jens Spahn das nicht schaffen? Es gab ja schon erste Stimmen, dass das Vertrauen in ihn jetzt angeknackst ist. Kann die SPD dann noch mit ihm als Fraktionsvorsitzenden zusammenarbeiten?
Wer Fraktionsvorsitzender ist einer Fraktion, kann keine andere Fraktion bestimmen. Das muss innerhalb einer Fraktion gewählt und bestimmt werden. Von daher denke ich, wenn die Abgeordneten der Unionsfraktion Vertrauen in ihren Vorsitzenden haben, dass man das auch durch Handeln ausdrücken muss.
Dann sage ich vielen Dank, Sonja Eichwede.
Ich danke Ihnen.
Die Brücke über den Atlantik wankt. Donald Trump ist unberechenbar und seine Zölle auf Stahl, Autos, Lebensmittel, sie belasten nicht nur Europas Kassen, sie kosten auch viel Vertrauen. Europa muss sich auf mehr US-Protektionismus einstellen, neue Allianzen schmieden, über einen strategischen Neustart denken, politisch, wirtschaftlich, auch kulturell. Aber Antworten findet man nicht aus der Ferne. Gute Fragen entstehen im direkten Austausch und deshalb fliegen wir hin. Gemeinsam mit mir und anderen Pioneers reisen wir im Oktober für 10 Tage durch die USA. Start ist am 7. Oktober, erste Station Washington D.C., das politische Machtzentrum. Dann New York City, die Finanzhauptstadt und zum Abschluss San Francisco und das Silicon Valley, Herz der globalen Tech-Industrie. Diese Reise führt uns nicht mit Abstand, sondern im direkten Dialog ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu Menschen, Meinungen und Märkten. Eine Expedition für alle, die den transatlantischen Austausch nicht den Lautesten überlassen wollen, sondern denen, die mit Ideen, Haltung und Weitblick an der Zukunft der westlichen Welt mitwirken wollen. Direkt vor Ort in vertraulichen Briefings, Executive Talks und privaten Gesprächen. Seien Sie dabei. Erleben Sie Amerika nicht als Beobachter, sondern als Gestalter. Bewerben Sie sich jetzt bei meiner Kollegin Laura Küng auf einen der wenigen Plätze. Ihre E-Mail finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das kann uns keine besser erzählen als meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwed. Wir schalten in die USA und sagen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, Intel hat nach dem gestrigen Börsenschluss neue Zahlen vorgelegt. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Ja, nicht so gut, Chelsea. Intel hat im vergangenen Quartal zwar beim Umsatz die Erwartungen übertroffen mit einem Plus von rund 8% im Vergleich zur Prognose. Doch die Quartalsbilanz bleibt schwierig. Unterm Strich steht erneut ein hoher Verlust. Diesmal rund 2,9 Milliarden Dollar und auch das Geschäft mit PC-Prozessoren ist weiter rückläufig. Im Mittelpunkt stehen jetzt aber vor allem die Kostensparmaßnahmen. Intel zieht die Notbremse und beendet das geplante Großprojekt für die Chipfabrik in Deutschland. Und auch die Vorhaben in Polen werden gestrichen und das Unternehmen konzentriert die Produktion künftig auf Standorte in Asien. Hintergrund sind massive Kosten, fehlende Großkunden und der Druck, die Produktionskapazitäten wirtschaftlicher zu steuern. Keine Blankoschecks mehr, hieß es von der Konzernführung. Parallel wurden bereits 15% der Stellen abgebaut, um die Kosten weiter zu senken. Im Zukunftsbereich Datenzentren gab es immerhin ein kleines Plus beim Umsatz, doch die Konkurrenz, vor allem zum Beispiel AMD, bleibt stark. Für Anleger und Politik ist klar, das Aus für das Werk in Deutschland ist ein Rückschlag im globalen Wettlauf um Halbleiterstandorte. Intel bleibt im harten Sanierungsmodus und muss beweisen, dass der Strategiewechsel wirklich die Wende bringt. Die Aktie fiel nachbörslich um 4%, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Terry Gene Bollea von uns gegangen ist oder wie Generationen von Fans ihn kannten, Hulk Hogan. Dabei hätte man denken können, der ist der stärkste Mann der Welt und einfach unkaputtbar. Hulk Hogan war ein amerikanischer Archetyp. Das blondierte Haar, das Bandana auf dem Kopf, der Schnauzer und dazu die übergroßen Muskeln, die er bis ins Alter behalten hat. Hulk Hogan war eine Marke. Der Mann wurde in einfache Verhältnisse in Georgia geboren. Ende der 70er Jahre hat er den Wrestling-Sport entdeckt und im Laufe der Jahre stieg er auf zu der Legende dieser Showkämpfe. Mit Hogan und dem Wrestling war es wie mit Michael Jordan und dem Basketball. Man wusste irgendwann nicht mehr, wer wen berühmt gemacht hat. Der Sport den Sportler oder der Sportler den Sport? Hogan wurde ein Stück Popkultur. Der trat in Hollywood-Filmen und TV-Shows auf. Zuletzt hatte er sich als großer Trump-Fan gezeigt. Er ist sogar aufgetreten, als Trump im Wahlkampf offiziell zum Kandidaten gekürt wurde und riss sich dabei sein Shirt vom Leib. Trump-Mania, make America great again. Jetzt ist der Mann am Abend verstorben. Medien sprechen von einem Herzinfarkt. Hulk Hogan wurde 71 Jahre alt. Rest in peace.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass an diesem Tag im Jahr 1980 ein neues Kapitel der Rockgeschichte aufgeschlagen wurde. Vor genau 45 Jahren haben AC/DC ihr legendäres Album veröffentlicht, Back in Black. Es war ihr 7. Studioalbum und ihr erfolgreichstes. Über 50 Millionen verkaufte Exemplare weltweit machen Back in Black bis heute zum meistverkauften Hardrock-Album aller Zeiten. Dabei war das Album auch ein musikalisches Comeback aus der Trauer. Nach dem Tod ihres Sängers Bon Scott stand die Band vor dem Aus. Aber AC/DC haben für Bon weitergemacht. Mit dem neuen Sänger Brian Johnson entstand eine musikalische Hommage an ihren verlorenen Freund. Der Eröffnungssong Hell's Bells war der musikalische Abschiedsgruß. Für das langsame Glockenläuten am Anfang hat die Band sogar extra eine bronzene Glocke gießen lassen. Gitarrist Angus Young hat gesagt, es soll ein Abschied werden, der nicht traurig, sondern stark ist. Stark war auch der Erfolg. Back in Black ist bis heute das zweitmeistverkaufte Album aller Zeiten, nur geschlagen von Michael Jacksons Thriller, das 2 Jahre später erschienen ist, im Jahr 1982. Goldene Zeiten der Popmusik und bis heute unerreicht. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.